Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Was tun gegen die Überlastung des Notrufs? Wir schildern gleich praktische Ansätze aus Nordrhein-Westfalen. Wir sprechen außerdem über den neuen Ostbeauftragten Marco Wanderwitz aus Sachsen. Und wir schauen uns die Stimmung in einem Asia-Supermarkt in Berlin an, inmitten der Angst rund um das Coronavirus. Die Gefahr, die von dem neuartigen Coronavirus ausgeht, ist mitnichten vorbei. Davor warnen praktisch alle Experten. In China steigen die Zahlen der Toten und der Infizierten. Gleichzeitig fühlen sich Chinesen und Asiaten anderer Nationalitäten weltweit diskriminiert wegen des Virus. Und auch wirtschaftlich wird der Erreger für viele asiatische Lebensmittelhändler immer mehr zum Problem. Sebastian Engelbrecht hat deshalb im Dongshuan Center, einem großen Asia-Supermarkt im Osten Berlins, Stimmen gesammelt.
Ich komme aus der hübschen Hansestadt, aus Rostock. Und wir haben es im Internet gesehen. Wir wollen einfach mal noch schauen, was es hier so gibt. Und wie gesagt, mit dem Coronavirus. Es wird alles heißer gekocht, wie gegessen wird. Also das sind überwiegend Vietnamesen und keine Chinesen.
Thorsten aus Rostock steht in der roten Trainingsjacke vor Halle 2 des Dongshuan Centers. Ein Asiamarkt so groß wie ein Messegelände im Berliner Osten. In Lichtenberg. 250 Vietnamesen, Inder, Chinesen und andere bieten hier alles an, was man braucht. Lebensmittel, Maniküre, die neue Frisur, Badeteppiche, Sonnenbrillen, Schals, Mützen, Glitzerjeans und Taschen mit Tigerkonterfei. In Halle 2 verkauft Arshad Javed aus Pakistan Gürtel, Portemonnaies und Taschen. Das Geschäft laufe schlecht, sagt Javed.
Durch die Corona, weil wir haben das gemerkt, die Leute hat Angst, also im Markt zu kommen.
Es sei viel weniger los als sonst, bedauert Javed. Der Umsatz sei um mehr als die Hälfte zurückgegangen, sogar an den Wochenenden. Gerüchte machen die Runde. In Halle 3, da trage ein chinesischer Händler eine Maske.
Das war einer meiner Kollegen, ist Nachbar. Er hat mitgeteilt, er ist zurückgekehrt von China. Und er ist in Halle 3 und arbeitet auch mit einer Maske. Ne? Und er beschwert, er soll zu Hause bleiben oder zum einen Arzt gehen und kontrollieren lassen, weil das wäre gut für uns und für uns alle. Ne?
Ein Händler mit Maske, das findet Javed geschäftsschädigend. Dabei weiß keiner so genau, wie es dem China-Rückkehrer in Halle 3 wirklich geht. Aber auch gleich im Laden nebenan in Halle 2 trägt eine Asiatin im Maniküre-Studio eine Maske vor Mund und Nase.
Nein, Deutsch nicht gut.
Sprechen möchte sie nicht mit dem Reporter. Auch dieser Friseur zieht es vor zu schweigen.
Entschuldigen Sie, mein Name ist Engelbrecht vom Deutschlandfunk.
Ja?
Darf ich Sie kurz fragen, wie laufen die Geschäfte?
Leider nicht, ich bin beschäftigt.
Sie sind beschäftigt?
Ja.
Okay, dann entschuldigen Sie. Da gibt es noch jemanden, der Kollege vielleicht?
Er spielt kein Deutsch.
Anders Textiliengroßhändler Hung Thua. Er redet offen über seine Sorgen.
Normalerweise ist am Samstag und Sonntag, deutsche Kunden kommen hier auch viele, aber bei dieser Zeit ganz wenig, vielleicht wegen Virus Corona. Leute hören, es gibt eine Patient, die stammt aus diesem Dongshuan Center und ein Mann so passiert in Berlin und dann die Leute haben Angst.
Auch Hung Thua kennt nur Gerüchte. Es gäbe einen China-Rückkehrer im Dongshuan Center, der hier einen Laden betreibe. Der sei aber schon am Flughafen in Berlin aus dem Verkehr gezogen worden. Die Lage ist schon etwas nervös, oder?
Ein bisschen, ja.
In einem vietnamesischen Restaurant sitzt It Nguyen, ein guter Bekannter des Wirts, vor einem dampfenden Nudeleintopf. Er beteuert, es sei alles in bester Ordnung. Am Wochenende sei der Laden rappelvoll, wie immer.
Wie normal, da ist kein Problem. Corona, da ist kein Problem. Bei uns, da ist alles hier okay. Ja.
Hier muss niemand eine Maske tragen.
Nein.
In einer Fabriketage aus dem 19. Jahrhundert, nicht weit vom Eingangstor dieses schwer überschaubaren Handelsplatzes, hat Dong Tan sein Büro, ein 33-jähriger Vietnamese. Er ist Assistent der Geschäftsführung. Es gebe keinen Corona-Fall im Dong Suan Center, sagt Dong Tan.
Momentan bei uns in dem Center als die Verwaltung haben wir natürlich bis jetzt noch keine Informationen oder Rückmeldungen von unseren Mietern, dass solche Vorfälle bei uns trifft.
Er habe ein Merkblatt für alle Händler mit Informationen und Hinweisen zusammengestellt, sagt Dong Tan. Das bekämen jetzt alle. Sein Kollege Maximilian Bade, Projektmanager beim Dong Suan Center, erklärt, was in dem Merkblatt steht.
Im Übrigen haben wir dann auch auf ganz alltägliche Dinge hingewiesen, dass eben Körperkontakte möglichst vermieden werden sollten, Hände schütteln, und werden jetzt auch Desinfektionsmittelspender an den Eingängen aufstellen, damit eben auch dieser Übertragungsweg für jegliche Viren eingeschränkt werden kann.
Zudem rate die Geschäftsführung den Händlern, keine Waren aus dem chinesischen Handelsplatz Prato bei Florenz zu importieren. Aber ob sich in Prato infizierte chinesische Händler aufhalten, weiß auch keiner so genau. Thorsten aus Rostock interessiert das alles nicht.
Ich habe hier eben auch gegessen. Es hat lecker geschmeckt. Ich kann es jedem nur empfehlen. Kommt ins Dong Center oder wie das Ding hier heißt. Dong Suan Center. Es ist eine Reise wert. Wenn ihr auch nicht aus Berlin kommt, lasst den Scheiß Corona irgendwo liegen, holt euch das Bier, ist gesünder und man kann nur einen Tod sterben.
Ein Beitrag aus Berlin von Sebastian Engelbrecht. Seit 2009 ist der 11. Februar der Europäische Tag des Notrufs. Er soll auf die Vorteile der europaweit geltenden Notrufnummer 112 aufmerksam machen. Doch in Deutschland gibt es seit einiger Zeit das Problem, dass die 112 viel zu oft in Anspruch genommen wird. Miltiades Ulius hat für uns deshalb nachgefragt, mit welchen Strategien konkret in Nordrhein-Westfalen versucht wird, diesen Notruf zu entlasten.
Notfalleinsatz im Münsterland. Rettungssanitäter Jörg Ratz von der Wache Steinfurt drückt aufs Gas und rattert über rote Ampeln. Er sitzt hochkonzentriert am Steuer. Der Patient im Rettungswagen ist ein älterer Mann.
Wir unterstellen ihm einen Schlaganfall.
Innerhalb von wenigen Minuten muss er im Krankenhaus sein. Schließlich geht es darum, Leben zu retten.
So, jetzt muss ich mich ein bisschen orientieren. Nee, geradeaus kann ich nicht.
Oft werden sie aber auch gerufen, obwohl kein Notfall vorliegt, schildern Jörg Ratz und sein Kollege Stefan Winzek den Alltag auf der Rettungswache.
Ich sag mal fieberhafte Infekte, Knöchel verstaucht, tagsüber schon.
Wir sind auch schon angerufen worden, weil sich jemand einen Fingernagel abgebrochen hat. Dann geht es einfach wirklich nur darum, dass sich die Leute entweder kein Taxi leisten können und deswegen den Rettungswagen rufen, weil die denken, ja, der ist ja quasi umsonst. Oder dass man einfach schneller in der Notaufnahme drankommt.
Was dann natürlich auch wieder dazu führt, dass Fahrzeuge gebunden werden, die letztendlich dann doch an anderen Einsatzstellen wesentlich wichtiger gebraucht würden.
Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen für die Einsätze von Rettungs- und Notarztwagen haben sich laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung in den vergangenen 10 Jahren fast verdoppelt. Deshalb suchen Gesundheitspolitiker nach Wegen, die sogenannten Bagatellfahrten der Rettungsdienste zu reduzieren. Statt dem Notruf sollen die Leute häufiger den ärztlichen Bereitschaftsdienst anrufen.
Willkommen bei der 116117. Damit wir Sie mit Ihrer regionalen Servicestelle verbinden können, geben Sie...
Allerdings dürfte diese Nummer vielen Menschen kaum bekannt sein. Sie wählen die 112. Wenn der Notruf nicht dringend ist, will das Gesundheitsministerium in Nordrhein-Westfalen deshalb die Anrufer direkt zum ärztlichen Bereitschaftsdienst weiterleiten, erklärt Bernd Schnäbelin, Leiter des Referats Rettungswesen im Ministerium.
Dass wir mit medizinisch geschultem Personal in der Leitstelle besser nachfragen können und entscheiden können aus der Leitstelle heraus, ist es tatsächlich ein Notfall, wo dann der Rettungswagen raus muss, oder ist es kein Notfall, wo dann der kassenärztliche Dienst den Fall übernehmen muss, wo man aber nicht innerhalb von 8 oder 12 Minuten sozusagen beim Patienten sein muss, wo es aber auch ausreicht, nach einer Stunde oder zwei kommt dann halt eben Arzt.
Seit einem Jahr probieren das mehrere Leitstellen aus. Doch was sich in der Theorie einfach anhört, kann in der Praxis zu Konflikten führen. Denn viele Menschen möchten die bestmögliche Versorgung. Und eine sichere Ferndiagnose ist oft schwierig. Rettungswagen stehen vor einem Einfamilienhaus mit Vorgarten. Ein 76-jähriger Mann ist vom Sofa gekippt. Er hat Fieber und spricht ganz verwaschen, sagt seine Tochter. Sie ärgert sich über die Leitstelle des Notrufs.
Ich habe gesehen, dass der Allgemeinzustand meines Vaters so schlecht wird, dass er nicht mehr hat zu Hause bleiben können. Also es ist nicht so gewollt, dass wir mit ihm ins Krankenhaus möchten, ne? Aber es ging nicht anders. Leider haben wir aber auch eine große Diskussion gerade am Telefon gehabt, ne? Mit der Feuerwehrleitstelle, die gesagt hat, ist das denn wirklich nötig und ich sollte erst den Hausarzt rufen und. Aber der Allgemeinzustand wurde immer schlechter. Ja.
In Köln gibt es jetzt eine erste Auswertung des Pilotprojekts. Weniger als 2% der Notrufe haben die Mitarbeiter an den ärztlichen Bereitschaftsdienst weitergeleitet, erklärt Bernd Schnäbelin vom nordrhein-westfälischen Gesundheitsministerium.
Die Sorge des Mitarbeiters in der Leitstelle, einen Einsatz nicht zu generieren und da stirbt hinter jemand. Diese Sorge ist einfach da und ein Leitstellenmitarbeiter möchte auch da so einen Fehler, die machen nämlich die Verantwortung auch nicht für Menschen, die dann hinterher stirbt haben.
Vielversprechender sind die Erfahrungen mit dem sogenannten Telenotarzt-System in Aachen.
Da kommt direkt ein Einsatz. Der Telenotarzt Johannes Wendt, hallo.
Johannes Wendt sitzt mit Headset in der Leitstelle. Die Daten der Patienten am Einsatzort, EKG, Puls, Sauerstoffsättigung, schicken ihm die Sanitäter auf seinen Bildschirm. Der Telenotarzt arbeitet so mit 32 Rettungswagenteams in mehreren Kreisen zusammen. Gerade hat eine Notfallsanitäterin aus einem Fitnessstudio angerufen. Eine Frau ist dort synkopiert, also bewusstlos geworden und umgekippt.
Was hat die denn für Beschwerden?
Beim Sport synkopiert und circa 3 Minuten bewusstlos war die.
In Zeiten des Ärztemangels sind auch Notärzte Mangelware, besonders im ländlichen Raum. Mit dem Telenotarzt-System kann sich ein Einzelner wie Johannes Wendt um viel mehr Fälle kümmern. Denn meistens sei es nicht nötig, dass ein Notarzt mit rausfährt.
Wenn allerdings schon beim Notruf die Anzeichen dafür sind, dass der Patient instabil ist, dass er beispielsweise kaltschweißig ist, also einfach Dinge dafür sprechen, dass der Patient eben nicht stabil ist, wird natürlich nach wie vor ein Notarzt dahingeschickt.
Jetzt will das Gesundheitsministerium mit diesem Modell den Rettungsdienst im ganzen Bundesland entlasten. Bis Ende des Jahres soll in jedem der 5 Regierungsbezirke so ein Telenotarzt eingeführt werden. In Aachen klappt das, erklärt Sanitäter Jens Küppers.
Letzten Einsatz, gestürzter Rollerfahrer, der hatte sich dabei den Unterschenkel gebrochen. Wir haben jetzt in dem Fall einen Zugang gelegt auf dem Handrücken, die wir als Maßnahme dann durchführen dürfen in der Kombination und durften halt durch die Freigabe vom Telenotarzt Medikamente geben, um die Schmerzen zu nehmen.
Die Rettungsdienste in Deutschland brauchen Konzepte, die sie entlasten, weil die Zahl der Notrufe aufgrund der Alterung der Gesellschaft weiter zunehmen wird. Das erfährt Rettungssanitäter Jörg Ratz jeden Tag. Er ist im Münsterland schon wieder auf dem Weg zum nächsten Einsatz.
Das ist so Patientenklientel, wie man das auch dann gerne nennt. Die ältere Menschen, Verdacht auf Schlaganfall, schlechte Atmungssituationen, was so einfach viel auftritt irgendwo, ne? Was so Alltag ist, will ich mal sagen.
Miltiades Ulios mit einem Beitrag über die Frage, wie man in Nordrhein-Westfalen gegen die Überlastung des Notrufs vorgeht. Die CDU muss sich nach dem angekündigten Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer ja erst noch neu aufstellen. Doch zumindest eine Personalie in der Bundesregierung, die durch die Thüringen-Krise vakant wurde, ist an diesem Tag geklärt. Neuer Ostbeauftragter wird Marco Wanderwitz. Er folgt Christian Hirte nach, der nach einem umstrittenen Tweet gehen musste. Wanderwitz ist bisher Staatssekretär beim Bundesinnenministerium. Er ist Mitglied der CDU und er kommt aus Sachsen. Alexandra Gerlach ist uns von dort zugeschaltet. Frau Gerlach, wer ist Marco Wanderwitz? Wofür steht er politisch?
Ja, Marco Wanderwitz ist geboren im ehemaligen Karl-Marx-Stadt, im heutigen Chemnitz, 1975. Und er ist Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Zwickau und Mitglied im CDU-Präsidium Sachsen und zudem noch Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Sachsen im Deutschen Bundestag. Politisch wird er in der CDU der Riege um Angela Merkel und AKK zugeordnet und steht zudem für einen ganz klaren Umgang mit der AfD in der Diskussion, wie die CDU mit der AfD umgehen sollte. Da ist er ziemlich klar und sagt, es gibt keine Zusammenarbeit.
Und gibt es auch dahingehend schon spezielle Reaktionen aus der Region?
Ja, es gibt schon einige Reaktionen und ich habe vor allen Dingen auch noch mal zwei Abgeordnete des Sächsischen Landtages angerufen und habe sie mal gefragt, wie sie das eigentlich finden, dass er jetzt berufen wird durch das Kabinett. Und das war sehr interessant. Ich habe nämlich die Meißner Abgeordnete Daniela Kugel gefragt, braucht man dieses Amt überhaupt noch? Und da hat sie dann gesagt, ja, wir brauchen das Amt, weil die Menschen im Osten anders sind. Und Wanderwitz versteht die Menschen hier. Er könne sich besser in Menschen, die im Osten leben, hineinversetzen, weil er eben hier auch aufgewachsen sei. Und was sie ihm auch zuschreibt, er könne ganz deutlich gegen DDR-Verklärung eintreten. Und sie sagte, es wäre jetzt mehr denn je nötig, die politische Lage zu erklären. Viele der über 60-Jährigen hätten nur wenig oder gar keine politische Bildung bezüglich des heutigen Regierungssystems in der Bundesrepublik Deutschland. Und deshalb, hat sie gesagt, wäre er eine sehr gute Besetzung. Er sei kein Spalter, sondern er sei jemand, der auf die Menschen zugeht und der durchaus integrieren könne. Der andere Abgeordnete, den ich angerufen habe, stammt ursprünglich aus dem Westen, Georg Ludwig von Breitenbuch. Und der sagte spontan, na, ich wäre ja froh, wenn wir dieses Amt gar nicht mehr bräuchten. Ich bin eigentlich für Normalisierung, aber es gibt doch manchmal noch Besonderheiten, die den Osten vom Westen unterscheiden. Und hier hat der Ostbeauftragte große Themen auf der Tagesordnung, die er auf der bundespolitischen Ebene sichtbar machen muss. Und da hat er so als Beispiele den Kohlestrukturwandel genannt oder auch die Agrarpolitik, weil ja gerade die Agrarlandschaft im Osten völlig anders strukturiert ist wie im Westen.
Wenn wir dann noch mal kurz auf Marco Wanderwitz dann konkret schauen, wenn Sie sagen, er ist jemand, der integrieren kann, zeitgleich aber eben diese klare Haltung zur AfD hat und wir wissen ja in diesen Tagen, dass die CDU in vielen Teilen dort da durchaus eine gespaltene Position hat mit Blick auf die AfD, wie könnte er dann praktisch Akzente setzen?
Ja, das wird sehr spannend sein, das zu sehen. Ich denke, das wird eine der Hauptaufgaben sein für den Ostbeauftragten, dass er versucht, in einen Dialog einzutreten und die Menschen davon zu überzeugen, dass man sich doch demokratischen Parteien zuwenden soll, die auch für die freiheitliche Grundordnung eintreten und die für Demokratie, Freiheit, Toleranz und Weltoffenheit stehen. Das wird also sicherlich eine der Hauptaufgaben sein, die dem neuen Ostbeauftragten der Bundesregierung zufällt. Er legt ja übrigens jedes Jahr den Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der deutschen Einheit vor. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er hier auch Akzente setzen kann, indem er aktiv auf die Menschen in den Bundesländern im Osten der Republik zugeht, sie anspricht, sie auffängt in gewisser Weise, ihnen einen Weg weist, wie man eben doch sich mit dem System auseinandersetzen kann, indem man anerkennt, dass Demokratie nun mal Arbeit macht. Und hier könnte ich mir vorstellen, dass ihm fast so eine Art diplomatische Mission zufallen könnte.
Dann vielleicht noch eine Frage zu dem Vorgänger, der dann aus dem Amt scheiden musste. Wenn man jetzt noch mal kurz zurückblickt auf die Amtszeittätigkeit von Christian Hirte, gibt es da etwas, woran Marco Wanderwitz anknüpfen kann?
Also ich glaube, dass es auf jeden Fall etwas gibt, an das Herr Wanderwitz anschließen kann. Und zwar Christian Hirte hatte einen Kurs eingeschlagen, wo er gesagt hat, wir müssen auch so viele Jahre nach der deutschen Einheit noch mal darauf schauen, was die Menschen in der DDR geleistet haben. Unter schwierigen Bedingungen, Stichwort Wertschätzung für Ostbiografien. Da hat er sich ganz klar positioniert und hat gesagt, nicht alles, was heute im Osten geschieht, können wir auf Fehler in der DDR zurückführen. Die Transformation der 1990er Jahre gehört deshalb genauso in unseren Blick. Und das wollte sagen, die Anstrengungen, die die Menschen hier unternommen haben und auch die Erfahrung der Revolution und des nachfolgenden Umbruchs, ist ja etwas, womit man durchaus weiterarbeiten kann. Viele sind aber da auf der Strecke geblieben. Und das hat Hirte auch so formuliert, dass er gesagt hat, er kann sehr, sehr gut verstehen, dass viele Menschen sich mit ihren persönlichen Erfahrungen nicht genügend respektiert und wahrgenommen fühlten. Und sie sehen nicht, dass die Erfahrung, die sie gemacht haben, an diesem Zusammenbruch des Staates und dem Neuanfang, der ja die ganze Gesellschaft hier auf den Kopf gestellt hat, sie daraus irgendwie hinterher Kapital im neuen System ziehen konnten, also Kapital im übertragenen Sinne, dass sie ernst genommen wurden, dass man sie als Berater irgendwie zugezogen hat. Das ist tatsächlich wohl in diesem wahnsinnig schnellen Tempo des Aufbaus zu kurz gekommen. Und ich denke, dieses psychologische Moment spielt ja eine ganz große Rolle in den heutigen Verwerfungen. Und auch hier könnte Wanderwitz durchaus anschließen, um sozusagen Menschen mit ins Boot zu holen für nochmal die freiheitlich-demokratische Grundordnung, für unser demokratisches System, für die Toleranz und Weltoffenheit. Das könnte ein ganz wichtiger Ansatzpunkt sein, wo er das Werk seines Vorgängers fortspinnen könnte.
Aus Sachsen für uns Alexandra Gerlach.